Herzlich begrüßen zu unserem Seminar Machtmenschen, Machtfallen, Machtmissbrauch. Ich möchte am Anfang mit uns beten und dann steigen wir in intensive 1,5 Stunden ein. Jesus Christus, vielen Dank, dass du da bist und dass dein Heiliger Geist uns Klarheit in diesem Thema schenkt. Bitten dich, dass du uns allen miteinander eine gute Aufnahmekapazität möglich machst, dass du mir es gibst, die Gedanken sehr klar, konkret und strukturiert einzubringen und rechne damit, dass du mit deinem Geist etwas in uns in Bewegung bringst. Wir rechnen damit, dass du etwas Positives in unser Leben hineinlegst in Bezug auf Macht, unser Verhältnis zur Macht und unser Verhältnis zum Missbrauch dieser Macht in einen guten Rahmen gestellt wird. Schenk, dass das Seminar diese Wirkung hat für uns. Amen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lothar Kraus. Ich bin Pastor im christlichen Zentrum Osterberghaus in Regensburg. Vielleicht werdet ihr euch fragen, wie komme ich zu dem Thema Macht? Der Ingolf hat mich gefragt, ob ich darüber referieren könnte. Der Hintergrund ist, dass ich in den 90er Jahren, als ich Pastor in Oldenburg war, eine sehr intensive Machtsituation miterlebt habe. Missbrauch, Machtmissbrauchssituation. Und mit einigen Dutzend Leuten im Laufe dieser Jahre intensive Reflexions- und Aufarbeitungsgespräche zum Thema Machtmissbrauch hatte. Ich möchte mit einem Zitat einsteigen von dem Unternehmensberater Winfried Berner. Macht ist das Tabuthema der Wirtschaft, weit vor Gehältern, Sex und Politik. Er schreibt dann weiter in dem Zitat, das gestörte Verhältnis zur Macht reicht weit bis in die Vorstandsetagen hinein und es hat schwerwiegende Konsequenzen. Denn natürlich verschwindet die Bedeutung von Macht durch die Tabuisierung nicht. Sie entgleitet dadurch nur jeder rationalen Kontrolle und damit zugleich auch jeder Professionalisierung. Die Folge ist genau das, was die ängstliche Tabuisierung vermeiden wollte. Unkontrollierte und unbeherrschte Macht. Das Thema Macht ist ein schwieriges Thema in unserer Gesellschaft. Macht wird tendenziell kritisch wahrgenommen. Wenn man das Stichwort Macht sagt, denken viele an Machtmissbrauch und haben Beispiele aus Politik, aus der Geschichte oder auch aus eigenen Erfahrungen im Hinterkopf. Und in der Tat kann man Macht auch ganz negativ benutzen. Man kann unberechtigte Vorteile sich selbst verschaffen. Man kann einen hemmungslosen Ego-Trip rechtfertigen. Mit Macht kann man Gegner vernichten und Kritik und unerwünschte Meinungen unterdrücken. Macht ist ein Werkzeug, das eine große Dynamik hat. Und die Frage, die wir uns heute in dem Seminar stellen, ist, ob Macht auch in unseren Gemeinden missbraucht wird, ob Macht auch in unseren Gemeinden in einer negativen oder in einer positiven Form ausgeübt wird. Und die Schlüsselfrage, ist Macht eigentlich ein Tabuthema auch unter uns? Und ich möchte euch einladen, einen Gesprächspartner jetzt zu finden und kurz 2 Minuten auszutauschen. Möglichst jemanden, mit dem ihr nicht in einer Gemeinde seid und einfach mal ganz kurz austauschen, ist das Thema Macht in eurer Gemeinde ein Tabuthema oder ist das Thema Macht ein offensiv und konstruktiv angegangenes Thema? 2 Minuten, findet einen, in dessen Gemeinde ihr nicht seid. Wie wir Christen das Thema Macht in unseren Gemeinden empfinden. Ich möchte euch zu Anfang von dem Seminar einen Überblick geben, welche Aspekte dieses Seminar behandeln wird. Ich muss dazu sagen, dass es gar nicht möglich ist, im Rahmen von 1,5 Stunden erschöpfend dieses Thema zu bearbeiten. Ich werde vor allen Dingen einige Spuren legen können, die euch auf Ideen bringen. Das komplette Konzept, was diesem Vortrag zugrunde liegt, das ist im Internet abrufbar. Ich werde euch am Ende die Internetadresse geben, also ihr müsst euch nicht ganz krampfhaft Notizen machen, sondern könnt wissen, dass ihr die Unterlagen ganz leicht zugreifen könnt und auch die Präsentation, die wir hier so parallel an der Leinwand haben, stellen wir zum Ende der Woche noch ins Internet. Das Inhalt des Seminars ist in 8 Punkte gegliedert. Wir werden uns die Frage stellen, ist Macht überhaupt berechtigt? Ist Macht nicht irgendwie so ein ganz schmutziges Thema, was von der Finsternis ausgeht und wo wir Christen uns deutlich distanzieren müssten? Wie sieht die Bibel denn konkret Macht, positiv oder negativ? Der Machtmissbrauch, was passiert da? Der Mensch und die Macht? Wollen Machtmissbrauch im Alten und im Neuen Testament reflektieren? Die Persönlichkeit des Machtmenschen ein wenig anschauen und schließlich überlegen, was kann man eigentlich gegen Machtmenschen tun? Wenn wir von Macht sprechen, dann gibt es Begriffe, die uns ein bisschen vertrauter sind. Zum Beispiel der Begriff Vollmacht. Macht hat in unserem Kontext wenig Konjunktur. Es wird in der Regel wenig von Macht in unseren Gemeinden gesprochen. Also wenn gesagt wird, der Pastor hat aber viel Macht in der Gemeinde, dann ist das meistens eine negativ motivierte Aussage. Oder die Ältesten haben zu viel Macht. Schon allein der Begriff zu viel macht deutlich, die sollten weniger haben. Man empfindet etwas Unkontrollierbares, etwas Negatives, etwas, was einen vielleicht am Ende manipuliert. Wenn wir bei unseren Kreisen den Begriff Vollmacht verwenden, dann fangen wir an zu strahlen, dann sind wir begeistert, sagen mehr Vollmacht. Wenn wir den Begriff Macht aufs Englische übertragen, dann haben wir auch viel Spaß dran. More Power, kennt das Lied? Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr von dir, oh Herr. Und in dem Zusammenhang ist es leicht zu singen, more power. Aber wenn wir in der Gemeinde sagen würden, mehr Macht in dieser Gemeinde, dann würden alle leicht erschrecken. Von wem redet der? Wer soll hier mehr Macht bekommen? Der Begriff Machtgebrauch steht dem Begriff Machtmissbrauch gegenüber. Bevor wir ins Thema Macht einsteigen, also in das Thema Machtmissbrauch, möchte ich zunächst mal ein Bild zeichnen von Macht. Ich denke, wir stehen in der Gefahr, aufgrund der negativen Erfahrung schnell bei dem falschen Gebrauch, beim Missbrauch der Macht zu sein. Aber ich möchte mit euch in einem ersten Teil dieses Referats darüber nachdenken, wie der Gebrauch der Macht aussieht. Macht ist in unserer Gesellschaft wichtig, sowohl in der Politik wie in der Wirtschaft als auch in unseren Gemeinden. Macht ist erforderlich, um Veränderungen voranzutreiben, die im übergeordneten Interesse wichtig sind, die aber nicht den Beifall aller Betroffenen und aller Interessengruppen finden werden. Wann immer Macht ausgeübt wird im Kontext eines übergeordneten Interesses, wird es immer Widerstände geben. Das ist in der Politik, in der Wirtschaft und eben auch in der Gemeinde. Tiefgreifende Veränderungen, die oftmals erforderlich sind, die werden nur eintreten, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, Macht einzusetzen. Wenn wir Gemeinde verändern wollen, der ganze Bereich von Change Management, Veränderungsmanagement von Gemeinde, Veränderung im Sinne, dass Gemeinde lebt, was sie leben soll, ist, was sie sein soll, dass sie ihre Berufung erkennt und ergreift, erfordert Macht. Menschen werden mit dieser Macht betraut und sie müssen diese Macht einsetzen, um diesen Veränderungsprozess einzuleiten, zumindest in einer vernünftigen Zeit. Wir müssen am Anfang vielleicht Macht mal definieren. Wenn wir Macht rein von der sprachlichen Herkunft betrachten, müssen wir sagen, der Begriff Macht kommt aus dem Altgermanischen und meint ein Können und ein Vermögen. Wenn wir diese beiden Formulierungen sehen, entsteht mehr Sympathie zum Begriff Macht. Können, Vermögen. Natürlich wollen wir, dass Leute ein Vermögen haben, dass der, der Gemeinde leitet, auch das Vermögen hat, Gemeinde zu leiten. Nichts schlimmer, als von Leuten angeleitet zu werden, die nicht das Vermögen haben. Oder bringen wir es auf eine einfachere Basis. Nichts schlimmer, als wenn man zu einem Friseur geht, der keine Haare schneiden kann. Wenn er nicht das Vermögen hat, eine tolle Frisur herzustellen. Nichts schlimmer, als wenn man zu einem Arzt geht, der nicht das Vermögen hat, eine gute Diagnose zu erstellen. Es ist ein Können, was gefragt ist. Macht hat ganz viel sprachlich zunächst mal damit zu tun. Aber je wirkungsvoller ein Instrument ist, desto größer ist auch die potenzielle Gefahr, die von dem Instrument ausgeht. Und so ist es auch bei Macht. Es ist ganz klar, die Motorsäge ist gefährlicher als der Fuchsschwanz. Der Bagger ist gefährlicher als die Schaufel. Und der Computer ist gefährlicher als der Rechenschieber. Wobei wir schon an diesem Beispiel merken, es geht ja gar nicht um den Bagger. Es geht gar nicht um den Computer. Es geht auch gar nicht um die Motorsäge. Es geht um die Frage, wer gebraucht diese Werkzeuge und zu welchem Zweck? Und so ist es auch bei Macht. Das Entscheidende beim Thema Macht ist die Absicht. Dieses Instrument Macht wird ganz entscheidend von den inneren Einstellungen gesteuert. Welche Absichten, welche Ziele verfolgt jemand, wenn er Macht ausübt? Die Bibel hat generell eine positive Sicht zum Thema Macht. Gott wird mit Macht gleichgesetzt. In Matthäus 26, Vers 64 lesen wir, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Wenn man dann in den griechischen Text reinguckt, findet man den Begriff Dynamis. Kraft oder Fähigkeit wäre eine gute Übersetzung für diesen griechischen Begriff. Gott ist Macht. Vielleicht ist diese Formulierung für manchen überraschend, aber in einer anderen Formulierung ist es uns wohl vertraut. Gott ist allmächtig. Amen. Da würden wir alle ja sagen, Gott ist allmächtig. Diese Macht, von der wir reden, die ist in der Person Gottes zunächst begründet. Und Jesus schämt sich nicht, sich mit dieser Macht zu identifizieren. Und einer unserer Kernaufträge, die wir als Gemeinde haben, der Missionsauftrag in Matthäus 28, 18, da sagt Jesus: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wenn wir hier in den Begriff Macht hineinschauen, finden wir den griechischen Begriff Exousia, was so viel bedeutet wie Vollmacht, Erlaubnis, Autorität, Recht. Der Vater hat alle Macht, alle Dynamis, alle Kraft. In ihm ist alle Macht begründet. So, wenn wir von Macht reden, reden wir von etwas, was dem Wesen Gottes gleichkommt. Es ist sein Wesen. Und wenn Jesus in seinem Auftrag unterwegs ist, dann spricht er von einer Vollmacht. Ihm ist etwas übertragen worden, eine Bevollmächtigung. In der Allmacht des Vaters übt Jesus Macht aus. Macht ist im biblischen Umfeld völlig klar verordnet. Wenn wir dann den Auftrag Jesu an uns sehen, dann sehen wir ein Stück von dieser Bevollmächtigung, dass er ein Stück dieser Vollmacht, dieser Macht an uns überträgt. So können wir sagen, wenn von Macht die Rede ist, sprechen wir in unserem Zusammenhang mal direkt von einer übertragenen Macht. Wenn Macht in unseren Gemeinden ausgeübt wird, dann weil Macht uns übertragen wurde. Und das gute, gesunde biblische Bild ist, dass Leiter diese Macht anvertraut bekommen durch den Heiligen Geist, bevollmächtigt werden, wieder der vertrautere Begriff, bevollmächtigt werden und in dieser Vollmacht Gemeinde bauen. Sehnt ihr euch danach, dass Leiter Gemeinden leiten, die diese Bevollmächtigung haben? Ich sehne mich danach. Ich finde, unsere Gemeinden leiden in Deutschland daran, dass teilweise unsere Gemeinden geleitet werden von Leuten, die nicht bevollmächtigt sind. Der Schlüssel ist Vollmacht. Da steckt der Begriff Macht drin. So, Macht hat seine Begründung in Gott. Und er überträgt diese Macht zu teilen mit einem ganz bestimmten Zweck. Das impliziert, das bringt sofort ins Denken hinein, dass jeder, der diese Macht empfängt und beginnt, diese Macht auszuüben, ist der logischerweise für diese Macht auch verantwortlich ist. Wem? Gott. Dem, von dem er diese Macht übertragen bekommen hat, dem ist er auch gegenüber verantwortlich. So, wenn wir in der Bibel dem Thema Macht nachspüren, was ich jetzt hier nur so skizzenhaft mit uns mache, weil ja die Zeit es nicht tiefer hergibt, können wir sagen, dass der Charakter des Machtgebrauches immer ein Sachcharakter ist. Gott überträgt uns für einen bestimmten Zweck, für ein bestimmtes Ziel, für einen bestimmten Auftrag die Macht. Und diese Macht hat ein Ziel, nämlich den Auftrag Gottes umzusetzen. Beispiele dieser Machtübertragung. Gott überträgt Mose die Macht, das Volk aus Ägypten zu führen. Er empfängt diese Bevollmächtigung. Gott bevollmächtigt die Propheten im Alten Testament zu seinem Volk und den Völkern der Erde, sein Wort zu sagen. Eine Bevollmächtigung geht von ihm aus. Die Priester haben diese göttliche Bevollmächtigung und die Könige, nachdem Israel sich durchgezwungen hatte vor Gott und gesagt hat, wir wollen unbedingt einen König. Und dann haben diese Könige auch eine Bevollmächtigung bekommen in der Salbung, in dieses Salbhorn über sie ausgegossen wurde mit dem Salböl. Im Neuen Testament überträgt Jesus Macht an seine Jünger. Er sagt, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und deswegen gibt er uns Macht zu treten auf Schlangen und Skorpione, Lukas 10, Vers 19, und über die ganze Kraft des Feindes. Und an der Stelle wird deutlich, es ist Sinn, dass wir Macht haben. Es macht Sinn, dass wir diese Vollmacht, diese Macht haben über Schlangen und Skorpione und die ganze Kraft des Feindes. Jesus gibt seinen Jüngern die Vollmacht, Sünden zu erlassen und die Macht, alle Nationen in seine Nachfolge zu rufen. Hey, an der Stelle würde ich gern persönlich werden. Ist das nicht ein Hammer? Jesus Christus überträgt uns die Macht, alle Nationen in die Nachfolge zu rufen. Und wir philosophieren, wie wir dieses Land erreichen und andere Länder. Es ist nicht Zeit, diese Macht zu ergreifen und zu sagen, Christus, von dir geht die Macht aus. Wir werden mit dir gemeinsam Gemeinde bauen, nicht weil wir so überheblich sind. Nicht, weil wir meinen, dass wir besondere Leute wären, sondern weil von dir Vollmacht ausgeht, die du uns überträgst. Ich glaube, ein gesundes Machtverständnis ist entscheidend für eine missionarische Gemeinde. Dass wir nicht voller Angst Missionen betreiben, sondern in dem Wissen, wir sind dazu bevollmächtigt, das ist unser Auftrag. Er stattet uns mit allem aus, was wir brauchen, um genau das zu tun. Und Gemeinde, in der keine Leute zum Glauben kommen, eine Gemeinde, die nicht Einfluss nimmt in ihr Umfeld, ist keine Gemeinde im neutestamentlichen Sinne. Keine Gemeinde, die in der Bevollmächtigung arbeitet. So oft ist aufgrund dieses inneren Spannungsverhältnisses zum Thema Macht, haben wir manchmal so diese Einstellung, Herr, wir strengen uns an, wir werden ganz tolle Gottesdienste machen, wir üben auch klasse. Und ich bin ein Typ, ich liebe es, perfekte Vorbereitung zu haben und sich richtig reinzuhängen. Aber eins ist klar, ohne eine Bevollmächtigung kannst du es abhaken. Wir brauchen diese Bevollmächtigung. Sogar die staatliche Obrigkeit hat ihre Macht nach Römer 13, Vers 1 von ihm übertragen bekommen. Und am Ende wird alle Macht bei ihm nach Offenbarung 5, 13 zurückgebracht werden. Er wird von Ewigkeit zu Ewigkeit alle Macht verwalten. Sodass wir sagen müssen, wer Macht grundsätzlich als negativ belastet sieht, muss sich bewusst sein, dass er damit Gott belastet. Wer ein negatives Verhältnis zur Macht hat, wer sagt, Macht ist was Schmutziges, was Dreckiges, Macht ist etwas, das gehört nicht in die heiligen Hallen Gottes, der hat nicht begriffen, dass alle Macht vom Allmächtigen ausgeht. Und bevor ich über Missbrauch dieser Macht spreche, ist es mir natürlich wichtig, in euer Herzen es reinzulegen und zu sagen, hört mal, dass wir ein gesundes Verhältnis zur Macht bekommen. Und dass wir ein gesundes Verhältnis zum Gebrauch dieser Macht bekommen, ist von entscheidender Wichtigkeit, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag umsetzen können. Machtmissbrauch in der Bibel. Wenn wir über das Thema Macht philosophieren, müssen wir auch ehrlich zugeben, dass Macht nicht immer gut gebraucht wurde. Auch die Bibel ist da ganz ehrlich drüber und macht deutlich, wo Macht missbraucht worden ist. Zuerst möchte ich im Missbrauchen vielleicht einen ungewöhnlichen Gedanken noch reinwerfen. Jeder, der Macht ausübt in der Bevollmächtigung des Herrn, wird angegriffen. Möchte Mose zum Beispiel nehmen. Mose übernimmt widerwillig die Macht, die ihm übertragen wird, um das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und nach einer gewissen Zeit greifen Miriam und Aaron diese Macht an. Und da merken wir eine ganz interessante Geschichte. Wie verteidigt sich Mose in diesem Zusammenhang? Der Mose, der hat ganz wenig Möglichkeiten. Der Mose hält sich sehr zurück. Und da haben wir schon so ein erstes wichtiges Charakteristikum. Derjenige, der bevollmächtigt ist, der die Macht von Gott entgegengenommen hat für einen bestimmten Zweck. Wenn diese Bevollmächtigung in Frage gestellt wird, hat er nur wenig Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen. Im Gegensatz übrigens zu Machtmenschen, die an dieser Stelle anfangen, auf ihre Einsetzung zu pochen. Ein erster interessanter Punkt. Wir kommen so langsam in die Spur hinein. Ich will euch da ganz langsam mit hineinnehmen. Und hier wird der Mose angegriffen und der Mose ist darauf angewiesen, dass Gott handelt. Wir sehen die gleiche Situation mit Absalom und David in 2. Samuel 15 ist es berichtet. Die Mose-Geschichte in 4. Mose 12, Vers 2 und folgende. Und dann David und Absalom, 2. Samuel 15. Wer Absalom studiert, kann das Psychogramm eines Machtmenschen studieren. Wer Absalom studiert, kann das Psychogramm eines Machtmenschen studieren. Seine Strategie, seine Philosophie, seine Motive. 2. Samuel 15 und folgende Kapitel geben ein wunderbares Bild. Der David wird in der eindeutig von Gott übertragenen Macht, wir kennen die Geschichten von David, wie er berufen wird, er ist auf dem Feld, die Brüder, der Samuel sagt, er ist nicht dabei, der hier bevollmächtigt werden soll, der König werden soll. Und dann eine eindeutige Geschichte, eine eindeutige Bevollmächtigung. Und jetzt wird diese Macht in Frage gestellt. Absalom stellt diese Frage mit großen Intrigen in Frage. Und dann erleben wir, dass der David eine ganze Phase hat, wo er sich selbst nicht verteidigen kann, wo der Absalom ihn sogar in die Flucht schlägt und Gott nicht direkt eingreift. Auch das gehört zur übertragenen Macht. Der David steht nicht auf und sagt, mir ist es übertragen, Finger weg Absalom, schieß den um, bring den um, richte den. Wie kann der wagen, den Gesalbten Gottes anzutasten? Übrigens, an dieser Stelle möchte ich das mal so kurz einflechten. So oft wird im Umfeld von Machtmissbrauch dieser Satz genommen, der exegetisch einen völlig anderen Zusammenhang hat. Taste den Gesalbten nicht an. Warum sagt der David es nicht? Das ist ja doch wirklich der buchstäblich Gesalbte. Also wenn ein Leiter je in der Geschichte des Reiches Gottes, des Volkes Gottes, diesen Schutz für sich hätte in Anspruch nehmen können, dann doch der David. David wird in die Flucht geschlagen. David wartet, dass Gott eingreift. David lässt dem Ganzen Zeit. Manchmal ist es ganz schön schwer, diese Vollmacht auszuüben. Und wir erleben, dass alle die von uns, die wir in Verantwortung stehen und Macht ausüben, dass wir diese Angriffe alle auch erleben. Und in dem Moment, wo diese Macht angegriffen wird, wird deutlich, welche Gesinnung in uns ist, warum wir diese Macht ausüben. Okay, das ist nur mal so eine kleine Spur, wir greifen die später wieder auf. Wir finden natürlich im Alten Testament auch einen ganz definitiven Machtmissbrauch. Gott geißelt in Hesekiel 34 die treulosen Hirten in Israel. Den Text greifen wir nachher auch nochmal kurz auf. Das ist ein ganz klassischer Text, wo Machtmissbrauch direkt gegeißelt wird. Hesekiel 34. Und in Jeremia 23 spricht er ein Gerichtswort über die Propheten. Im Neuen Testament bringt Jesus das Thema klar zur Sprache und spricht von falschen Propheten, Wölfen im Schafspelz und dem Inbegriff des Machtmenschen, den Pharisäern. Jesus wirft dieser Gruppe der Pharisäer vielfach vor, dass sie ihre übertragene Bevollmächtigung missbrauchen. Und auch in unseren christlichen Gemeinden heute wissen wir um Machtmissbrauch. Wir wissen, dass Leiter die ihnen übertragene Bevollmächtigung missbrauchen. Das werden wir nachher untersuchen. Und ich weiß, dass an der Stelle Verwundungen geschehen, die manchmal Jahre brauchen, bis sie geheilt werden können. Es gibt kaum etwas, was einen Christen so tief verletzen kann, wie der Missbrauch der Macht von Leitern. Warum? Christen vertrauen Leiter, weil sie sich Gott unterordnen, weil sie Gott respektieren. Sie vertrauen ja nicht den Leitern zunächst mal wegen dessen Kompetenz. Sie sind grundlegend, wenn sie eine gute Gesinnung haben, bereit, Leiterschaft zu akzeptieren und sich Leitern unterzuordnen, auch sonderbaren Leitern unterzuordnen, weil sie in ihrem Gewissen an Gott gebunden sind. Wenn dieses Vorschussvertrauen des Christen, anderen Christen, die in leitenden Funktionen tätig sind, wenn sie dieses Vorschussvertrauen geben und dieses Vorschussvertrauen missbraucht wird, entstehen ganz, ganz tiefe Identitätswunden. Es berührt viel mehr, es ist ein Stück unserer Identität, warum wir uns Leiterschaft unterordnen. Ich unterordne mich unserem Präses Ingolf Elzel nicht alleine wegen seiner Kompetenz. Ich anerkenne ihn zutiefst aus der Berufung und der Setzung, die Gott ihm gegeben hat. Manches finde ich klasse, was er macht. Manches finde ich nicht so toll. Und wisst ihr was? Das geht mir genauso mit den Leuten, die sich mir unterordnen sollen. Die finden manches genial, was ich mache. Und bei manchen schütteln die den Kopf. Und ich gucke ihnen treu in die Augen und sage, komm, sei doch trotzdem dabei. Und muss sie gewinnen. Wenn sie mir dann vertrauen, dann passiert etwas, was ihr Verhältnis zu Gott, ihre Identität, ihr Christsein, ihr Selbstverständnis zutiefst berührt. Und wenn dann Missbrauch geschieht, der geschieht dann ganz tief, bis in die Identitätsschichten unserer Persönlichkeit. Wenn ich an manche Seelsorgegespräche denke, wie gesagt, ich habe einige Dutzend Persönlichkeiten, die Opfer von Missbrauch geworden sind, kennengelernt, zum Teil auch begleitet, habe ich entdeckt, dass mancher so einen tiefen Vertrauensbruch in seinem Leben hatte, dass er Leiterschaft generell nicht mehr vertrauen konnte. Und wenn jemand Leiterschaft generell nicht mehr vertrauen kann, dann hat er ein tiefes Vertrauensdefizit Gott gegenüber. Es geht nicht nur um die Person, es geht um sein Selbstverständnis Gott gegenüber. Der Schmerz, der im christlichen Umfeld entsteht, ist ebenso tief, weil die Ansprüche auch so wahnsinnig hoch sind in unserem Umfeld. Wisst ihr, wenn Machtmissbrauch am Arbeitsplatz passiert, Mobbing und ähnliches, dann geht man in die Gemeinde und sagt, es ist richtig schwierig zurzeit am Arbeitsplatz. Meine Kollegen, die mobben mich und mein Chef, der versucht, mich zu missbrauchen, mich unter Druck zu setzen, mit einem schlechten Gewissen, mich zu Überstunden zu zwingen und ähnliches. Und dann würde man sagen, in so einer christlichen Gemeinde, ja Mensch, das ist die Welt und guck mal, wie es in der Welt auch zugeht. Komm, wir legen das jetzt Gott zusammen hin und ein Glück haben wir Gemeinde, Raum des Vertrauens. So hieß ein Buchtitel mal der Baptisten zum Thema Gemeinde, Raum des Vertrauens. Und dann in dieser Geborgenheit dienen wir einander. Und wenn dann in diesem Schutz, in dieser Geborgenheit der Dolch von hinten in den Rücken kommt, dann ist das besonders brutal, besonders verwerflich, besonders niederträchtig. In der Geschichte der Menschheit, kommen jetzt so ins dritte Thematik hinein, der Machtmissbrauch. In der Geschichte der Menschheit und im biblischen Zusammenhang gibt es kein Beispiel dafür, dass wegen befürchtetem Machtmissbrauch auf die Möglichkeit der Macht verzichtet worden ist. Ich möchte an der Stelle was Biografisches einfügen. Als ich Jugendpastor in Altensteig war, hatte ich so von mir das Bild, ich war Mitte 20, hatte Berührer hinter mir und das Bild, ach, mit mir macht Gott Geschichte. Gott hat was vor. Gott, ich gebe dir mein ganzes Herz und wir werden es wunderbar machen, wir werden eine wunderbare Entwicklung erleben. Und dachte, alle finden meinen Leiterstil klasse. Und die Jugendarbeit damals, so 17 Leute, die entwickelte sich ratzfatz, waren wir 50, 60 Jugendliche, der Erfolg stand auf der Fahne. Und die anderen, wird man ja so aufmerksam werden, andere auf einen, was läuft denn da an Altensteig? Und dann haben wir Musical gemacht und Feste zur Ehre Gottes, dann kamen immer mehr Leute, waren dann 200, 300 junge Leute. Ich habe da immer gepredigt. Und stand in einem super Licht da. Ich dachte also, die Altensteiger können so froh sein, so einen Leiter wie mich erwischt zu haben. Ich meine, das sagt man natürlich nicht öffentlich als Leiter, ne? Man hat so in dieser demütigen Haltung, so tief im Herzen, ach lieber Gott, ist es schön, dass du mich in Altensteig hast. Ich diene dir auch gern. Wunderbar, hab ein Selbstbild gehabt, klasse. Ich dachte, ich gebe mit meinen Mitarbeitern super um. Die Arbeit entwickelt sich, Gott segnet alles wunderbar. Und dann kamen die ersten Krisenpunkte, wo Leute mir rückgemeldet haben, dass sie unter meiner Leiterschaft leiden. Das mochte ich zuerst überhaupt nicht annehmen. Sag du, ich glaube, das liegt an dir. Weißt du, weil ich bin eigentlich so ein durchschnittlich, überdurchschnittlicher Leiter. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht. Ich glaube, das liegt irgendwie an dir. Solche Dummheiten erzählt man, wenn man Mitte 20 ist, obwohl man ordiniert ist. Naja, das macht man halt. Und dann erlebte ich, wie doch der ein und andere begann, unter meiner Leiterschaft zu leiden. Und dann erlebte ich, wie Leute durch meine Leiterschaft begannen, am Glauben auch irre zu werden, begannen, ihr Verhältnis zu Gott zu hinterfragen aufgrund meiner Leiterschaft. Und da war ich so tief betroffen, da habe ich gesagt, Gott, ich möchte kein Leiter mehr sein. Ich möchte keine Macht mehr ausüben. Wenn durch diesen doch aufrichtigen Wunsch, dir zu dienen, andere so verletzt werden, dass sie nicht mehr sich für dein Reich öffnen, und nicht mehr in der Nachfolge von dir stehen wollen, wenn das die Frucht meiner Leiterschaft ist, selbst wenn es nur einer ist von 60, 70, dann ist es einer zu viel. Und dann weiß ich noch, wie der Geist Gottes mit mir gerungen hat, gesagt hat, Luther, bleib in dieser Aufgabe stehen. Dann habe ich gesagt, Gott, ich mache das, wenn du mir meine Mängel im Bereich der Leiterschaft nimmst. So, wenn du mich so ein Stück mehr vollkommen machst, dann bleib ich da drin. Und dann liegt mittlerweile 15 Jahre zurück, da weiß ich noch relativ klar, wie die Gewissheit in mein Herz kam. Luther, du wirst die Fehler auch in Zukunft machen und du wirst auch in Zukunft Leute verletzen. Ich möchte trotzdem, dass du in Leiterschaft bleibst. Das war für mich der schwierigste Punkt, Leiterschaft weiter auszuüben. Das Wissen, andere werden durch mich verletzt und Gott will mich trotzdem in dieser Aufgabe haben. In der Geschichte der Christenheit und in der Geschichte dieser Erde hat nie der Machtmissbrauch dazu geführt, dass man den Gebrauch der Macht abgeschafft hätte. Andere haben versucht, den Machtmissbrauch durch eine Dämonisierung der Macht zu verhindern, indem sie Macht in einen Tabubereich gedrückt haben, gesagt haben, wir reden nicht über Macht. Hier wollen wir keine Macht haben. Alles sind gleich, alles sind wir Brüder. Jeder kann aufstehen, wann er will. Niemand soll über den anderen herrschen. Keiner soll hier Macht ausüben. Auch das war ein Wunsch, mit Macht umzugehen. Können wir das tabuisieren? Hier ist keiner besser oder schlechter wie der andere. Aber wir müssen miteinander eins erkennen. Macht muss positiv gebraucht werden, wenn sie nicht missbraucht werden soll. Liebe Geschwister, Macht muss positiv gebraucht werden, wenn sie nicht missbraucht werden soll. Die Einstellung der Pharisäer hat Jesus nicht davon abgehalten, seine Macht weiter auszuüben. Der Missbrauch darf uns nicht davon abhalten, dass wir Macht gebrauchen, wo wir bevollmächtigt sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dem Phänomen Macht stellen und dass wir versuchen zu verstehen, was Macht ist und es uns nutzbar machen und sowohl den Missbrauch wie den überzogenen Gebrauch von Macht durch wirksame Regeln, Grenzen, Schutzräume abzusichern. In der Politik hat man ja dieses Gefühl schon lange, dass Macht missbraucht werden kann und man versucht ja durch Wahlen die Macht zu regulieren. Also wenn viele im Volk regelmäßig wählen gehen würden und eine klare Stimme abgeben und es auch genügend Alternativen gäbe, ist natürlich alles eine Voraussetzung, die es ja in Deutschland so zurzeit nicht gibt, dann könnte man Macht regulieren. Das System Kohl, über viele Jahre ein Machtgebilde geworden, dass so ein Mann sich hinstellen kann bei all seinen Verdiensten und dennoch muss man noch sagen, es ist irgendwie ziemlich hammermäßig, was wir da mit der Affäre, der Spendenaffäre alles hinnehmen mussten. Das sehen wir, wie Macht negativ gebraucht wird. Von Kohl sagt man, er ist ein Machtmensch. Und die kritische Reflexion in unsere Gemeinden hinein ist doch, haben wir nicht auch solche Machtstrukturen, solche Machtgebilde? Zum Beispiel, wenn Älteste sagen, ich bin für Lebenszeit berufen und ich muss nicht hinterfragt werden. Ist das nicht auch eine sehr kritische Umgangsart mit gemeindlicher Macht, die theologisch wunderschön zementiert werden kann? Das ist ja nie das Problem von Machtmenschen, ihre Gedanken zu zementieren. Wobei ich hiermit nicht gesagt haben will, dass Älteste, die sich auf Lebenszeit wählen lassen, Machtmenschen sind. In Unternehmen und Organisationen versucht man, die Macht unter Kontrolle zu bringen, aber es gelingt nicht. Die Mitarbeiter haben de facto keine Möglichkeit, Macht in irgendeiner Form zu steuern. Sie haben nur die Möglichkeit, das Unternehmen zu verlassen. Das ist ihre Möglichkeit. Sie können in der Regel ihr Management nicht abwählen, ihren Geschäftsführung, ihren Aufsichtsrat. Aber sie können das Unternehmen verlassen. Und so ist es auch mit der Organisation von Gemeinde. Die Kontrolle von Macht ist relativ schwierig in unseren Kreisen. Manche empfinden es so schwierig, dass sie sagen, ich verlasse die Gemeinde, ich gehe weg. Das ist ihr Votum, das sie ablegen über das Empfinden, wie in Gemeinde mit Macht umgegangen wird. Und oft ist es ihre letzte Möglichkeit. Wenn wir von Machtmissbrauch sprechen, müssen wir das weiter verengen und sagen, wir sprechen von Menschen. Macht wird nicht irgendwie neutral missbraucht. Macht wird von Menschen missbraucht. Und deswegen ist der Begriff des Machtmenschen ein Begriff, der sich relativ schnell anbietet. Macht wird von Menschen missbraucht. Und dennoch, auch hier noch eine kleine andere Nebengleis. Menschen können Organisationen so stark prägen, ihren Stempel einer Organisation, einer Kirche, einem Werk so stark aufdrücken, dass die Strukturen der Macht im System, in der Organisation auffindbar sind, ohne dass die Personen ständig ihren Daumen drauf haben. Da weiß man, das sind Mitarbeiter zusammen in der Gemeinde, die wollen eine Entscheidung treffen und sofort steht das Gespenst ihnen vor Augen, was wird der und der dazu sagen? Da tagt ein Gemeindevorstand und steht vor wichtigen Weichenstellungen und sofort ist der Gedanke im Raum, was wird die Gründerfamilie sowieso dazu sagen? Es gibt Leute, die üben ihre Macht so aus. Manche denken ja, Machtmenschen, das sind dominante Leute. Das sind die Typen, die laut reden, die ein starkes Auftreten haben, die das Zepter in die Hand nehmen und die dominieren. Aber das ist ein falsches Bild. Ich werde es nachher erklären, warum das falsch ist. Macht kann man auch ganz anders ausüben. Es gibt Leute, die in Gemeindeversammlungen Macht ausüben, ohne ein Wort zu sagen. Ihr Blick, ihr Stirnrunzeln reicht, um einen guten Teil der Gemeinde zu steuern. Wenn sie nicht legitimiert sind, die Gemeinde so zu steuern, muss die Frage erlaubt sein, ob sie an der Stelle ihren Einfluss missbrauchen. So findet Machtmissbrauch auch ohne direkte Beteiligung des Machtmenschen durchaus in Systemen statt. Wenn wir nun einsteigen in die ganze Frage, die Hesekiel aufwirft, dann können wir ein bisschen genauer herausfinden, was Machtmissbrauch genau ist. In Hesekiel 34 beschwert sich Gott über die Hirten, über die, die die Herde des Volk weiden sollten. Das sind die Vorsteher der Zeit gewesen. Und was sind seine Kritikpunkte, die uns ein bisschen deutlich machen, worum es im Machtmissbrauch geht? Der erste Kritikpunkt in Hesekiel 34, Vers 2, er sagt, ihr weidet euch selbst. Das ist der erste Betrug, der im Machtmissbrauch stattfindet. Ihr weidet euch selbst. Ihr sagt, ihr wärt Hirten der Herde. Und so ein Hirte ist dazu da, die Herde zu versorgen und die Herde zu weiden, zu den grünen Auen und zu den frischen Wassern zu bringen. Und dieser Hirte, der hat das ganze Auftreten wie ein Hirte. Der hat seinen Hirtenstab. Der sah so aus wie ein Hirte, aber er hat die Herde nicht geweidet. Sondern er hat die Herde ausgebeutet. Hesekiel 34 sagt, ihr beutet meine Herde aus. Ihr nehmt die Rolle ein, als ob ihr sie weiden würdet, aber eigentlich beutet ihr meine Herde aus. Und das ist die Schwierigkeit im Machtmissbrauch. Es sieht so aus, als ob ich das Richtige mache. Ich habe den richtigen Titel, ich habe die richtige Position. Andere sind an der gleichen Position und machen das Richtige. Ich stehe an der gleichen Position und macht das Falsche. Ich weide mich selbst, ich beute die Herde aus. Und dann sagt in Vers 4 Gott durch Hesekiel, ihr habt mit Härte über die Herde geherrscht, anstatt den Schwachen gedient. Der Hirte ist dazu da, die Schwachen aufzubauen, zu stützen, zu schützen. Und diese Hirten, die zur Versorgung der anderen da sein sollten, benutzen die anderen für sich selbst. Ich gebe so Stichwort, ich werde es nachher noch ein bisschen systematisieren, aber ich möchte euch gerne aus der Bibel heraus, aus der Exegese von so einem Text heraus schon mal die Stichworte geben, das Empfinden geben, weil das Thema so komplex ist, gibt es aber doch so ein paar Grundlinien, die sollten wir aus der Bibel entwickeln. Sie herrschen mit Härte über die Herde. Und dann der vierte Vorwurf, ihr vernachlässigt die Herde, ihr macht die Herde angreifbar. Er sagt, die wilden Tiere können die Herde reißen. Eigentlich sind die Hirten dazu da, die Herde zu schützen, zu versorgen, zu gucken, dass der Herde gut geht. Und die Hirten denken nur an sich. Die Hirten beuten die Herde aus. Die Hirten regieren in Härte über die Herde. Interessant. Gott hat mir die Macht gegeben. Ich bin der Berufene. Taste den Gesalbten nicht an. Alle diese Worte mit Härte regieren. Jeder, der eine Frage hat, jede Kritik wird sofort kritisch genommen. Wie wagst du? Gott hat mich eingesetzt. Was willst du? Und dann wird die Herde vernachlässigt. Es sieht so aus, als ob sie die Herde versorgen würden. Aber eigentlich vernachlässigen sie die Herde und machen die Herde angreifbar. Wilde Tiere befallen die Herde. Und demgegenüber ist zu sagen, Johannes 10, der gute Hirte, das biblische Modell von Hirtenschaft in Jesus Christus. Wer im Neuen Testament der Frage des Machtmissbrauchs nachgeht, trifft die Pharisäer. Und mit den Pharisäern geht Jesus ja sehr kompromisslos um. Ist euch das schon aufgefallen? So, Jesus sagt ja normalerweise, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin unter vier Augen, kannst ihn gewinnen, wunderbar, kannst ihn nicht gewinnen, Mensch, dann nimm doch einen mit. Ich sage immer so, dann nimm doch einen Freund von dir mit und versuchen gemeinsam zu gewinnen. Und die ganze Idee ist, wir wollen uns nicht öffentlich bloßstellen. Wenn wir einen Bruder im Verborgenen überführen könnten und gewinnen könnten, dann hätten wir alle gewonnen. So soll Gemeinde sein, Vertrauen, verborgen. Wenn wir dann Jesu Ratschläge übertragen auf seinen Umgang mit den Pharisäern, fällt euch da ein Unterschied auf? Jesus stellt sich öffentlich hin. Er sagt ihnen auf den Kopf zu, er variiert seine Grundeinstellung im Umgang mit Menschen einer Art, die uns fast schockiert, die wir fast als Widerspruch entdecken. Und auch diese Umgangsart von Jesus, die macht uns schon deutlich, wohin das Schiff fährt im Umgang mit Machtmenschen. Jesus geht auf einmal völlig anders um, als er es normalerweise sagt. Er hat eine Variation drin, eine Variante, die uns überrascht. Was ist der Vorwurf, den er den Pharisäern macht? Genau, soweit. Was ist der Vorschlag, den er den Vorwurf, den er den Pharisäern gegenüber macht? Matthäus 23, das Schlüsselkapitel. Wenn ihr euch einen Bibeltext aufschreiben wollt, im Alten Testament ist es Hesekiel 34 und im Neuen Testament Matthäus 23. Der erste Vorwurf, er sagt, ihr sagt zwar das Richtige, aber ihr tut es selbst nicht. Jesus sagt dann seinen Jüngern, was sie euch sagen, könnt ihr machen, aber ihr Verhalten macht nicht nach. Das ist das Erste. Interessanterweise, wenn man Machtmenschen begegnet, die können einem alles richtig erzählen. Die sind theologisch perfekt. Ich sage euch, wenn ihr denkt, wenn ihr so einem Machtmenschen begegnet, ist so ein Typ, den ihr gleich durchschaut. Das ist das gleiche mit dem Teufel. Wenn Leute denken, der hat so zwei Hörner und einen Dreizack. Hallo, ich bin der Teufel, ich wollte dich jetzt versuchen. Und genauso ist es mit Machtmenschen. Sie sehen nach außen perfekt aus. Super Leiter. Wissen theologisch alles ganz genau, können dir die Bibelstellen um die Ohren schlagen, dass dir Hören und Sehen vergeht. Sie wissen alles. Das Problem, das Jesus diagnostiziert, ist, sie tun es nicht. Für sie gilt es nicht. Für alle gilt es. Die können das predigen, die können das ausdrücken, die wissen es für alle. Die sagen sogar das Richtige. Du kannst unter der Verkündigung weggehen und sagen, theologisch richtig, aber emotional, da ist eine Schwere, da ist eine Vorwurfshaltung, da ist ein Würgegriff in meinem Hals. Was ist hier los? Sie leben es selber nicht. Sie selber sind sehr großzügig. Machtmenschen sind mit sich selbst sehr großzügig. Sie binden schwere und unerträgliche Lasten auf die Schultern der Menschen, sagt Jesus, Matthäus 23. Aber selbst wollen sie keinen Finger krumm machen. Das ist so interessant. Ich hatte da so viele Beispiele vor Augen, aber weil viele von euch wissen, wo ich in Norddeutschland gearbeitet habe, wo ich dieses Hauptbeispiel her habe, einige auch die Leute kennen, möchte ich es mit Beispielen hier an der Stelle sehr, sehr dezent lassen. Möchte niemanden belasten. Aber ich sage euch, dass diese Aussage von Jesus stimmt. Leute, die anderen Jobs geben ohne Ende, ihnen genau sagen, was sie zu machen haben. Sie kritisieren, wenn sie sich nicht genug hingeben. Immer den Druck, noch mehr Hingabe, noch mehr. Und selber, bei einem, weiß ich noch, der hat seine Gemeinde teilweise so unter Strom gesetzt, wo es um den Zehnten ging. Und irgendwann, wie das Leben manchmal so spielt, habe ich einen Blick in die Bücher bekommen. Da habe ich dann die Spendenlisten dieser Gemeinde durchgeguckt, in so einem beratenden Rahmen. Ihr wisst ja, ich bin in der Gemeindeberatung tätig. Dann habe ich das vor die Flinte gekriegt. Dann dachte ich, hey, der Kerl, der gibt ja überhaupt keinen Zehnten. Kein Pfennig geht hier ein. Das ganze Jahr durchgeguckt. Und dann, wisst ihr, man ist ja ein bisschen so Insider, wenn man so 15 Jahre im BFP ist, dann habe ich mir Romans Finanzlisten mal rausgekramt. Das sind die persönlichen Zehnten. Ihr kennt ja diese angenehme Art, wo nicht der Betrag ausgewiesen wird, aber drin steht, wer spendet. Ne? Und dann habe ich dann da die Liste durchgeguckt, dachte ich, der Typ kommt da auch nicht vor, ist ja interessant. Der braucht weder der Gemeinde was zu spenden, noch muss er seinen persönlichen Zehnten dem BFP abtreten, ist ja interessant. Aber der Gemeinde eine Botschaft, wie sie den Zehnten geben muss, ist ja spannend. So sagt es Jesus, sie legen Lasten auf. Sie belasten andere, aber selber wollen sie nicht mal den Finger krumm machen. Und dann weiter, was ist das Psychogramm von solchen Leuten? Jesus greift es an den Pharisäern auf. Alles, was sie machen, tun sie, um von Leuten gesehen zu werden. Wir kommen in die Motivebene hinein. Warum machen die, was sie machen? Die wollen gesehen werden, die wollen gelobt werden. Die nehmen selbst so heiligste Dinge wie Gebet und stellen sich an öffentliche Plätze. Und wenn sie Charismatiker waren, dann standen sie so da und Halleluja und Schanda und wie das alles so geht. Und wussten alle so richtig runterzubeten. Und nach außen stimmt alles. Wer würde solchen Leuten sagen wollen, du hör mal, dein Herz stimmt nicht. Da würde so ein Machtmensch kommen und sagen, sag mal, wer bist du eigentlich? Was meinst du mir überhaupt sagen zu können? Willst du in mein Herz gucken? Und dann stehen sie in ihren Gottesdiensten, oh, Halleluja. Und Jesus sagt, ihr Motiv ist nicht richtig. Sie machen das, um von anderen Menschen gesehen zu werden. Ein Kerncharakteristikum von Machtmenschen. Sie tun die Dinge, um selber einen besonderen Platz zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Und dann geht er weiter und sagt in Matthäus 23, sie wollen gerne den obersten Platz bei offiziellen Anlässen. Sie wollen so richtig hofiert werden. Sie wollen gerne durch so einen Raum durchgeführt werden. Das sind so Leute, ja, das ist dann der Bruder sowieso. Und da wird dann hier so begrüßt. Und ja, Mensch, die nächste Woche habt ihr in Bayreuth eine schöne Konferenz. Der Bruder Kopfermann ist da. Und dann gibt's sicher solche Leute mit Machtphasen. Die wollen dann dem Bruder Kopfermann persönlich die Hand schütteln und wissen ein paar ganz schlaue theologische Wahrheiten, die sie nun gerne bei der Gelegenheit mit Kopfermann mal diskutieren würden. Leute, die sich in den Vordergrund spielen, die selber die besondere Rolle wollen. Wie sehr widerspricht es dem Geist des Evangeliums? Wer der Erste sein will, sei aller Diener. Dieser Wert von dienender Leiterschaft, dem man gerne folgt, hier was ganz anderes. Und dann sagt Jesus, sie haben es gerne, wenn man sie beachtet, begrüßt und mit Respekt behandelt, stilvoll behandelt. Das ist ihr Wunsch. Ich bin was Besonderes. Und es drückt sich aus. Du musst die Last tragen. Bei mir ist es anders, weißt du? Du musst den Zehnten geben. Bei mir ist es anders. Sie sehen sich selbst als etwas Besonderes. Zusammenfassend können wir sagen, sie reden zwar die richtigen Gedanken und erfüllen formal auch die richtigen Taten, aber ihre Motive sind verkehrt. Sie wollen keine Diener sein. Und in dem Bild der Herde aus Hesekiel 34, sie wollen, dass die Herde ihnen dient. Und wollen nicht der Herde dienen. Und ich sage euch, so eine Herde spürt es. Ob Leiter der Herde dienen oder ob die Herde den Leitern dienen soll. Und ich mache ein leidenschaftliches Plädoyer an der Stelle. Ich sage, in unserer Gemeindebewegung, BFP, aber auch im ganzen FFP, unsere Leiterschaft soll sein, wir dienen der Herde. Wir dienen der Herde. Das ist der Wert, für den wir stehen. Das wollen wir uns von niemandem nehmen lassen. Und jeden, den wir in unserem Umfeld entdecken, der die Herde für sich selbst missbraucht, den wollen wir stellen in dem Thema. Und wie, sage ich gleich. So, Jesus bezeichnet sie oft auch als Heuchler. Sie geben was nach außen vor, was innen nicht ist. Und sie sind blinde Blindenführer. Jesus sagt, sie sind verblendete Persönlichkeiten. Sie verdrehen immer den Sinn, sie fühlen sich immer benachteiligt, immer falsch verstanden. Wenn man mit Machtmenschen eine Diskussion hat, beginnt sie zu konfrontieren. Sie werden einem immer erzählen, was man alles falsch verstanden hat. Und wenn man über die Länge der Zeit diese Dinge analysiert, stellt man fest, komischerweise gewinnt der immer und der andere verliert immer. Was ist hier los? Jesus sagt, sie sind Heuchler, sie sind egozentrisch und geldgierig. Außen und innen sind nicht deckungsgleich, ein getünchtes Grab. Machtmenschen sind erst auf den zweiten Blick erkennbar, weil nach außen alles so stimmt, wird man sie nur schwer erkennen. Die Psychologie, die sich mit dem Thema sehr beschäftigt, Machtmenschen ist ja kein klassisch christliches Thema und Machtmissbrauch. In der Psychologie liest man, dass man etwa 2 Jahre braucht, bis man einen Machtmenschen erkennt. Und in ihrer Umgebung ist man bezaubert. Man nimmt es nicht wahr. Man denkt, dieser Mensch ist auf dem Weg mit Gott unterwegs. Alles nach außen stimmt. Man ist verzaubert. Wenn die Ersten kommen und sagen, hier stimmt was nicht, tritt der Hofstaat des Machtmenschen in Aktion und sagt, nein, nein. Jesus sagt, sie sind wie ein Sauerteig. Ein bisschen Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Was ist ihr konkretes Problem, das Jesus sagt? Jesus sagt, es geht ihnen um sich selbst. Sowohl in Hesekiel 34, in diesem Wort des Propheten, wie in Matthäus 23 wird deutlich, das Kernproblem ist, dass es dem Machtmenschen um sich selbst geht. Ich persönlich bin ein Typ, der sagt, ich lerne gerne von der guten, scharfen Beobachtung der Psychologie. Ich weiß, dass viele in unseren Kreisen Mühe haben, wenn man mit Psychologie beginnt. Und ich will jetzt auch nicht psychologisieren. Ich glaube, dass es Elemente in der Psychologie gibt, nämlich die Momente der Beobachtung, wo man vieles lernen kann. Die Schlussfolgerung, die Konsequenzen, die Schritte daraus, die würde ich an manchen Stellen ganz anders sehen. Aber die Beobachtung ist manchmal sehr interessant. Fritz Künkel, ein Individualpsychologe, hat das Machtthema mal analysiert. Ob Macht konstruktiv oder destruktiv wirkt, hängt entscheidend davon ab, ob sie sachbezogen oder ichhaft eingesetzt wird. Dieser Fritz Künkel, 1889 geboren, bis 1956 gelebt, ein Individualpsychologe, bringt in seiner scharfen Beobachtung des Menschseins kernbiblische Aussage aus Hesekiel 34 und Matthäus 23 auf den Punkt. Und ich glaube, dass das, wenn ihr fragt, wo unterscheidet sich der Machtgebrauch zum Machtmissbrauch? Wo ist die feine Grenze? Glaube ich, dass wir hier eine interessante Definition finden. Die Frage ist, wird Macht sachbezogen eingesetzt? Verwenden wir die Vollmacht, die Gott uns gibt, um das Reich Gottes voranzubringen, um die Herde zu versorgen, um die Gesundheit der Herde zu gewähren? Oder wird Macht benutzt, um meine eigene Persönlichkeit aufzubauen, um mich selber in den Mittelpunkt zu bringen, um mich selber aufzurichten? Er sagt weiter, sachbezogen ist der Einsatz von Macht dann, wenn die dahinterstehende Absicht gemeinschaftsfördernd ist. Der Mann könnte Christ sein, ne? Wenn die dahinterstehende Absicht gemeinschaftsfördernd ist. Christus, der Heilige Geist, der Vater, leben in Gemeinschaft. Gemeinschaft ist das Thema unseres Gottes. Es ist seine Lebensform. Wenn die Macht dazu dient, dass Gemeinschaft gefördert wird. Wenn es also darum geht, etwas aufzubauen, Entwicklungen voranzubringen, Ideen zu verwirklichen, aber auch etwas Wertvolles zu verteidigen. Dann ist diese Macht gut eingesetzt. Die Macht wird ichhaft, wenn sie gegen die Grundwerte und die Grundabsichten der Gemeinschaft verstößt. Wenn sie benutzt wird, sich über andere zu stellen, andere klein zu machen, eigene Ziele und Wünsche mit der Macht zu erreichen, Wertvolles zu zerstören. Ich hatte einen Altensteig, einen Zivildienstleistenden gehabt, war ein junger Mann, der kam von der gleichen Bibelschule, wo ich auch meine Jüngerschaftsschule gemacht habe, vom Glaubenszentrum, damals nach Wolfenbüttel. So ein hochmotivierter Anfang 20-Jähriger. Also ich habe ja das Glaubenszentrum sehr genossen, hat mein Leben wunderbar geprägt und weitergeführt und hatte immer einen super positiven Zugang. Und dann kommt dieser Zivildienstleistende, der Kerl, top motiviert, kommt er zu uns in den Zivildienst nach Altensteig, sagt der Lothar, meinen Namen wirst du in 5 Jahren in jedem christlichen Magazin lesen. Frage ich ihn, warum? Ah, weil Gott mich so gebraucht. Ja, warum muss dein Name in jedem Magazin stehen? Ah, da kommen wir in Ebenen rein. Ihr spürt es. Wenn es darum geht, eigene Wünsche. Manche, sagt die Schrift, die nehmen die Gottseligkeit als Mittel zum Gewinn. Manche benutzen den Glauben für sich selbst. Es entspricht nicht dem Maßstab des Neuen Testamentes. Die Gemeinde spürt den Unterschied sehr bald. Der gesunde Machtgebrauch, den erlebt man oft als eine wohlwollend ordnende Hand. Gesunder Machtgebrauch, das nimmt man oft kaum wahr. Man empfindet es sehr positiv. Der entwertende Charakter ichhaften Machtmissbrauchs polarisiert die Gemeinschaft. Leute, die ichhaft Macht missbrauchen, polarisieren die Gemeinde. Wer ist für mich? Wer ist gegen mich? Wer gegen mich ist, kann die Gemeinde verlassen. Und ich weiß noch den Tag, ich habe dann die Kassette damals bekommen, einige meiner guten Freunde aus Oldenburg sitzen hier, wir haben das damals live mitgekriegt. Und dann gab es dann diese Aussage in der einen Gemeindestunde von dieser einen Gemeinde. Da stand dann der Typ auf und sagte, und wer nicht für mich ist, kann die Gemeinde verlassen. Wessen Gemeinde ist es eigentlich? Warum verlässt dieser Mensch nicht die Gemeinde? Was ist hier eigentlich los? Ist der denn geistlich schräg, der nicht mit dem Typen übereinstimmt? Oder was ist hier los? Ichhafter Machtmissbrauch polarisiert. Über früher oder später wandern Leute aus der Gemeinde ab oder sie wählen die Rolle des Opfers, ohne Konsequenzen zu ziehen. Und sie leiden in solchen Gemeinden, hängen drin und leiden still vor sich hin über Jahre und sind nicht bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Wieder andere machen sich das System des Machtmissbrauchs zum Nutzen. Sie nutzen das für ihren eigenen Vorteil und es spricht eigene Defizite in ihnen an. Und sie stützen das ganze Machtsystem und Machtmenschen, die sich ihren Hofstaat aufbauen, das machen sie immer. Sie bauen sich einen Hofstaat auf und andere nutzen diese Macht und leben von dieser Macht. Und erleben Wohlwollen in dieser Macht. Und sie machen nie negative Erfahrungen mit den Machtmenschen. Nie. Die sagen, ich kann deine Kritik überhaupt nicht verstehen. Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Was willst du eigentlich? Klar, der Machtmensch behandelt sie wunderbar. Zuvorkommend sein Hofstaat. Und die werden immer wieder verteidigen, wie die Bluthunde am Tor. Wenn da einer kommt, die sind sofort am Kläffen. Der Machtmensch muss nicht mal auftreten, sich selber verteidigen. Der hat seine Bodyguards, der hat seine Hunde. Der gesunde Machtgebrauch wird immer ohne Demütigung abgehen. Er wird ohne spektakuläre Siege auskommen und wird anderen nicht Niederlagen beifügen wollen. Der Machtmensch, der muss Siege haben, der muss im Mittelpunkt stehen, dem muss zugejubelt werden. Das ist der, der der Stärkste ist, der will bewundert werden. Das innere Ziel ist, seine eigene Überlegenheit zu beweisen. Und es genügt ihm nicht nur, die Weichen richtig zu stellen. Der die Macht gebraucht, der stellt die Weichen. Der sieht, wie es sich entwickelt. Der freut sich daran. Der Machtmensch, der braucht den Showdown. Der braucht diesen krassen Auftritt, wo alle sagen, wenn wir dich nicht hätten, du bist ein super Typ. Ohne dich wird der Laden untergehen. Er braucht diesen emotionalen Zuspruch. Der Machtgebrauchende, der leistet leise Überzeugungsarbeit, der nimmt den anderen wahr, der nimmt den anderen ernst, der ist mit ihm im Gespräch. Und es entwickelt sich, man findet Kompromisse, man hört gemeinsam im Detail auf Gottes Führung und bleibt doch in der Klarheit der großen Linien. Und mit der Weile über die Zeit entwickelt sich ein gesunder Zielkonsens. Nun stehen wir vor der ganz wichtigen Frage, die wir auch schon zum Teil angerissen haben. Wie wird jemand zu einem Machtmenschen, jemanden, der Macht übertragen bekommen hat, warum beginnt er sie zu missbrauchen? Raimo Mäkelä sagt in seinem Buch, sie kommen auf leisen Sohlen, das ist auch mein Hauptbuchtipp, den ich euch gebe, sie kommen auf leisen Sohlen, sagt er, dass Machtmenschen Persönlichkeiten sind mit erheblichen Persönlichkeitsstörungen. Übrigens, die ganzen Buchtipps, ihr könnt die im Internet abrufen. Ich habe die mit Buchcover alle aufgenommen, sodass ihr gleich optisch seht, was für ein Buch das ist, in welchem Verlag es erschienen ist. Ihr könnt alle Infos am Ende des Referats in dieser Internetadresse dann euch abholen. Er sagt, sie haben erhebliche Persönlichkeitsstörungen, denen man zunächst nichts ansieht. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Mancher nimmt Machtmenschen als dominante Leute wahr, aber das ist ein großer Trugschluss. Entscheidend ist nicht der Persönlichkeitsstil. Ist jemand zurückhaltend, introvertiert oder extrovertiert? Entscheidend ist, ob seine Persönlichkeit gestört ist. Es gibt auch sehr introvertierte Machtmenschen, deren Machtmissbrauch wird sich ganz anders gestalten, ganz anders wahrgenommen werden, aber es ist dennoch der gleiche Machtmissbrauch. Man kann es nicht an Persönlichkeiten festmachen, sondern muss es an der Persönlichkeitsstörung festmachen. Die Literatur ist sich weitgehend einig darin, dass die Macht besonders Personen anzieht, die bestimmte Persönlichkeitsdefizite haben. Die Bibel sagt uns ja wenig über die Defizite der Pharisäer und dieser Hirten, die in Hesekiel 34 aufgegriffen werden. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, hat vor rund 80 Jahren beschrieben, dass sich Macht hervorragend dazu eignet, Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. Und wenn man das genau sich betrachtet, muss man sagen, Machtmenschen haben in der Regel ein enormes Minderwertigkeitsempfinden. Und da ist die Schnittstelle zu allen von uns, die sagen, ich habe mit Macht keine Probleme. So, jetzt müssen wir was ganz Wichtiges hier machen. Jetzt müssen wir das verknüpfen. Das, was ich an Theorie und biblischem Wissen gesagt habe, mit uns selber in Verbindung bringen. Wer will hier ernsthaft sagen, ich habe keine Minderwertigkeitsempfindungen von Zeit zu Zeit? Und damit sind wir alle potenziell in einer gewissen Art, in einer gewissen Gefahr. Adler sagt, es gibt drei wesentliche Auswirkungen, wie die Minderwertigkeit sich ausdrückt. Und die will ich euch gerne mal sagen. Die möglichen Arten, wie die Minderwertigkeit sich ausdrückt. Erstens Besserwisserei. Herr Lehrer, ich weiß was. Das sind Leute, mit denen diskutiert man und am Ende, die wollen immer gewinnen. Und noch das bessere Argument, noch das bessere und noch das bessere. Machtmenschen wollen Macht ausüben aus Minderwertigkeit. Aber Minderwertigkeit kann sich auch anders ausdrücken. Besserwisserei. Wie viele besserwisserische Leute habt ihr in eurer Gemeinde? Wie nerven die euch? Ich habe einen relativ dominanten Persönlichkeitsstil und werde relativ schnell ungeduldig. Wenn ich so mit besserwisserischen Leuten zu tun habe, ich merke, wie mein Pegel ganz schnell an den Rand gerät. Und ich am liebsten sagen würde, ja, musst du denn immer gewinnen? Ist denn eine Diskussion für dich nie befriedigend, wenn du am Ende nicht recht hast? Weil ich will doch recht haben. Man muss sich da auch selbst ironisch richtig aufs Korn nehmen, liebe Leute, weil wir alle in einer Art Gefährdetes sind. Müssen wir ganz ehrlich sagen. So Besserwisserei. Eine zweite Art ist die Bigotterie oder die moralische Überlegenheit. Ich bin besser wie du. Wenn die mal hier alle so beten würden, wie ich gewohnt bin zu beten, wenn die mal alle so viel in der Bibel lesen würden wie ich, dann wäre es hier in der Gemeinde auch leichter. Wenn die mal alle so heilig leben würden, mit ihrem Fernsehkonsum so umgehen würden wie ich. Also Leute, dann hätten wir hier die Erweckung schon richtig im Gange. Und wir spüren, was da abgeht. Minderwertigkeit, die sich in moralischer Überlegenheit ausdrücken will. Ich finde den Alfred Adler so einen präzisen Beobachter, auch wenn er kein Christ ist. Er hätte fast die Bibel gelesen, meint man. Die dritte Spielart, wie sich dann es ausdrückt, ist die Macht als solches. Nur eine dritte Spielart ist der Machtmissbrauch. Wir haben natürlich vor dem Machtmissbrauch die meisten Bedenken, weil der Machtmissbrauch sich am aggressivsten gegen andere richtet. Aber die Besserwisserei oder die Bigotterie, die ist genauso nervig. Und es steckt die gleiche Persönlichkeitsstörung hinten dran, die genauso offen angegangen werden muss. Nur der Machtaspekt, das ist der bedrohlichste Aspekt für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinden, für unsere Kreise. Nun zu den Thesen von Mäkelä. Er ist Theologe und Direktor der Stiftung des Finnischen Bibelinstituts. Seine Kernthese heißt, dass ein Machtmensch eine narzisstische, eine selbstverliebte Persönlichkeitsstörung hat. Diese Persönlichkeitsstörung ist nur sehr schwer erkennbar, da er nach außen als kerngesund rüberkommt. Und da finde ich dann eine ganz arge Achse zu dem, was wir in Hesekiel 34 und Matthäus 23 an Diagnose bekommen haben. Der Narzisst, der Selbstverliebte, der sich in den Mittelpunkt stellt, der alles darüber definiert, welche Rolle er da drin hat, der Wahrnehmung haben will für sich selbst und auf seine Person bezogen. Und seine Kernstörung besteht ja darin, dass er sich selbst als das Wichtigste empfindet. Und deswegen muss die Gemeinde ihm dienen. Deswegen muss er gesehen werden. Und selbst wenn Leute negativ über ihn reden, noch besser, als wenn niemand über ihn redet. Das ist das Tödlichste, was diesen Menschen passieren kann, dass keiner mehr über ihn redet. Die Motivation, die ihn in seinem Handeln treibt, sagt Mäkelä, ist die Anerkennung und die Bewunderung. Und das ist dann der Kernpunkt, wo man Schwierigkeiten mit diesen Machtmenschen bekommt, wenn man ihm diese Anerkennung und Bewunderung versagt. Wenn man aufhört, ihn zu bewundern, wenn man ihn im Gegenteil kritisch reflektiert oder negativ beachtet oder nicht beachtet, aufkommendes Misstrauen zu seiner Person kann er überhaupt nicht verstehen. Er versteht gar nicht, dass andere mit ihm Probleme haben. Und dann nennt er seinen Hofstaat, die liebevoll mit ihm umgehen, seine Bluthunde, die ihn schützen. Du, ich habe doch keine Probleme. Guck mal, da haben wir doch die Leute. Was habt ihr denn mit mir vor? Wo ist denn eure Mühe mit mir? Er fühlt sich schnell beleidigt und sieht überhaupt keine Veranlassung zu klären, ob das Misstrauen in irgendeiner Form ihm gegenüber begründet sein könnte. Versteht er gar nicht. So empfindet er alle Kritik an seiner Person als verlogen. Er sagt, es ist doch verlogen, was hier gesagt wird. Es ist falsch. Und dann wertet er es und spiegelt sein eigenes Defizit, spiegelt er auf Leute, die ihn kritisieren und sagt, das ist doch alles Neid. Die sind doch neidisch, aus Neid heraus machen die das. Und Missgunst. Mäkelä sagt, ein Persönlichkeitsgestörter macht oft einen psychisch und körperlich gesunden Eindruck. Er ist extrovertiert und zielstrebig, hat einen normalen Sinn für die Wirklichkeit. Er ist nicht verwirrt. Oft ist er intelligent, sogar überdurchschnittlich, ist talentiert und verkörpert eine starke Persönlichkeit. Er ist kontaktfähig und freudig, tritt sehr gut auf und ist wortgewandt. Ich zitiere wörtlich aus dem Buch. Macht den Eindruck eines starken Führers. Hat eine großartige Vorstellung von sich selbst, ist autoritär, stellt sich nicht unter die Autorität eines anderen Menschen, steht gerne selbst im Mittelpunkt und hat einen maßlosen Bedarf an Anerkennung und Dank. Hält es nicht aus, wenn andere gelobt werden, beugt sich keiner Kritik, egal von wem sie kommt. Vermittelt im Gespräch immer das Gefühl, dass er bei allem Recht hat, teilt alle Menschen in zwei Gruppen ein, die, die ihn mögen und die, die ihn nicht mögen. Er ist allen gegenüber misstrauisch. Wenn ihr diese Skizze vergleicht mit Hesekiel 34 und Matthäus 23, findet ihr frappierend viele Parallelen. Frappierend viele Parallelen. So können wir sagen, dass Machtmenschen gestörte Persönlichkeiten sind, die von erheblichen Minderwertigkeitsgefühlen gesteuert werden und mit narzisstischen, selbstverliebten Empfindungen leitende Tätigkeiten ausüben. Dr. Volker Kessler und seine Frau Martina Kessler sagen in ihrem Buch zu den Taktiken des Persönlichkeitsgestörten, dass er 8 Taktiken hat, die man sehr gut identifizieren kann. Er sagt, erstens sagen die beiden, er hat eine selektive Wahrnehmung. Er hört nur, was er hören will. Er hört nur, was er hören will. Auch in diesem lesenswerten Buch von den Kesslers könnt ihr viele praktische Hinweise noch finden. Ich lege ja heute nur ein paar Spuren. Mehr kann ich ja in der Zeit nicht machen. Er hat eine selektive Wahrnehmung. Er hört nur das, was er hören will. Er lenkt ab. Leute kommen zum Gespräch. Ich habe mal ein Gespräch mit einem Machtmenschen miterlebt. Da hat einer eine Kritik geäußert und dann steht der Machtmensch fast von seinem Stuhl auf. Du merkst, er rückt auf die Vorderkante und dann hat er angefangen, aus seiner Winchester abzufeuern. Und du hast damals das und das und das. Und bevor er nur auf ein Argument des anderen eingeht, macht er ihn so emotional fertig, dass der andere heulend da drin sitzt und sagt, nie wieder so ein Gespräch. Er lenkt ab. Alles, was ihm vorgeworfen wird, er lenkt ab. Es ist seine Taktik, sagt Kessler. Sich rechtfertigen, die Schuld auf andere schieben, ist eine weitere Taktik. Versteckte und offene Einschüchterung. Dass dieser Machtmensch im Kreise anderer sich negativ über Leute äußern, die sich kritisch ihm gegenüber geäußert haben und sagt, stell dir vor, was der gewagt hat, über mich zu sagen. Und dann macht er seinen Hofstaat flott und alles und richtig bis unter die Haarspitzen verärgert und sagt, das ist ja unmöglich, wie kann der nur? Und so baut er seine Strategie auf. Er hat eine Politik der Einschüchterung. Er löst bei anderen Schuldgefühlen aus, ein Ding, was dann seelsorgerlich unheimlich tief und schwierig ist. Was in den meisten Gesprächen mit beschädigten Menschen aus Machtmissbrauch das Thema war, sie hatten Schuldgefühle. Sie hatten nicht nur die Wut auf den Machtmenschen, sondern die völlige Verunsicherung. Lieg ich denn noch richtig? Nehme ich's denn richtig wahr? Er hat eine brillante Fähigkeit, im anderen Schuldgefühle auszulösen. Und dann etwas ganz anderes. Er spielt selber gerne die Opferrolle. Er nimmt für sich gerne so die Opferrolle in Anspruch. Ich arme, stell dir mal vor, alle hacken auf mir rum. Keiner versteht mich. Meine Frau versteht mich sogar nicht mehr. Ach, mit den Ältesten, man kommt gar nicht mehr so richtig ins Gespräch. Und alles sind gegen mich. Und er löst Mitleid aus. Da haben wir nicht den dominanten, starken Machtmenschen, sondern wir begegnen hier auf einmal einer ganz subtilen Art, Macht zu missbrauchen, indem man die Opferrolle, das Bedauern, oh, wie geht's dir heute? Oh, ich bin gesundheitlich nicht so drauf. Oh ja, können wir dich irgendwie entlasten? Oh ja, das wäre gut. Und das Motiv ist nicht rein. Das Problem ist, an diesem Ganzen, das Motiv stimmt nicht. Das Motiv ist ich, der narzisstisch Gestörte. Tatsachen versucht er oft zu leugnen oder herunterzuspielen. Ach, das war doch gar nicht so. Oder denkst du, wenn ich dich sehe da, Andreas, wir haben ja manchmal drüber geredet, über unsere Situation damals. Immer wurden Tatsachen verdreht. Immer hat es der andere falsch verstanden. Es war doch immer ganz anders gemeint. Taktiken des Machtmenschen. Und dann der letzte Punkt, den Kessler sagt, oder die Kesslers sagen, der Machtmensch scheut nicht zurück zu lügen. Er scheut nicht davor zurück sogar zu lügen. Und er lebt so in einer Scheinwelt, dass er die Lüge als Wahrheit denkt. Was kann man gegen Machtmenschen tun? So der letzte Teil. Ihr seid ganz aufmerksam noch dabei. Das ist ganz gut. Was kann man gegen Machtmenschen tun? Macht lebt von Kooperation. Macht lebt von Kooperation. Wichtig ist zu sehen, dass dieser Zwang sehr selten absoluten Charakter hat. Er ist deshalb auf das Mitspielen des Gegenübers angewiesen. Der Machtmensch braucht dich als Gegenüber. Und da habe ich ein witziges Beispiel gefunden, schmunzelt einfach mit. Selten haben wir im Gemeindeleben mit so brachialem Zwang zu tun, wie bei der pistolengestützten Forderung Geld oder Leben. Doch selbst in diesem Fall spekuliert der Räuber darauf, dass der andere aus blanker Angst kooperiert, statt zu sagen, wenn Sie mich erschießen, dann habe ich endlich Ruhe und Sie die Mordkommission auf dem Hals. Sie wissen ja, nach Mördern wird mit allen Mitteln gefahndet. Aber ich mache Ihnen ein Angebot. Lassen Sie mich in Ruhe, dann brauchen Sie nicht lebenslänglich in den Knast. Auch wenn das Beispiel zugegebenermaßen viel zu dick aufgetragen ist, macht es doch deutlich, dass Zwang immer davon lebt, dass der andere mitspielt. Und zwar aus Angst oder aus Hoffnung oder dass seine Wünsche sich erfüllen. Da gibt es irgendeine Kooperationsebene zwischen dem, der Macht missbraucht und dem, der sich missbrauchen lässt. Immer sind diese beiden Ebenen aktiv. Woher kommt die Bereitschaft? Viele Leute leiden unter Machtmenschen, weil sie Angst davor haben. Was wird mit mir passieren, wenn ich gegen den Typen aufstehe? Was wird passieren? Wie wird mein Ruf geschädigt werden? Was werden andere über mich sagen? Und diese Ängste steuern sie. Manchmal sind es auch Hoffnungen. Ach, ich möchte gerne unter dem eine gute Rolle kriegen. Wer weiß, vielleicht meine geistliche Karriere geht voran. Man kooperiert. Man weiß, dass es nicht richtig ist, aber man hat irgendwelche verdeckten Motive, die einen zur Kooperation zumindest für eine Zeit bringen. Und unter Druck, wenn Menschen unter Druck geraten, das ist beim Machtmissbrauch oft, dass es ein Druck ist, dass mit Angst operiert wird, irgendwelche Druckmittel eingesetzt werden. Und wenn der Mensch dann Angst hat, dann sieht er oft keine Alternative mehr. Und er denkt, ich bin machtlos ausgeliefert diesen Machtmenschen. Macht lebt aber von denen, die sich hier unterwerfen. Macht lebt aber von denen, die sich ihr unterwerfen, mindestens genauso wie von denen, die sie ausüben. Nur weil die einen mitspielen, haben die anderen Macht. Mekele gibt eine ganze Menge Ratschläge. Ich rate euch, diese Titel zu lesen. Ich greife nur mal ein paar noch raus. Sein erster Ratschlag, den ich hier nenne, trauen Sie ihm nicht. Egal, wenn wir es mit Machtmenschen zu tun haben, wir dürfen ihnen nicht trauen. Versuchen Sie nicht, seine Ehre, seine Sucht nach Ehre und Anerkennung und Macht zu befriedigen. Ein Machtmensch ist süchtig nach Anerkennung. Narzisstisch persönlichkeitsgestörte Personen sind süchtig nach Anerkennung. Und manchmal in der Begegnung mit dem Machtmensch, man will ihm ja nicht zu nahe treten, da bedient man noch dieses, na ja, man kann ja nicht nur negativ über einen anderen reden, heißt dann, ja, das hat er auch ganz gut gemacht. Und dann will man ja emotional wieder eine Beziehungsbrücke bilden und sagt, na gut, das hast du ja toll gemacht. Und der Machtmensch fühlt sich bestätigt. Er sagt, ach, alles mit mir einverstanden. Er nimmt es sofort als Blankoscheck. Mekele sagt, versuchen Sie nicht, ihn zu verändern. Und das kollidiert mit unseren Grundwerten, die wir vom Evangelium haben. Ist es wirklich ein guter Rat zu sagen, versuchen Sie nicht, ihn zu verändern? Aber das Evangelium verändert doch Menschen. Da ist doch für jeden Menschen Raum zur Veränderung da. Und dann kommt auch die kritische Einblendung von den Pharisäern. Warum hat Jesus keine Hoffnung gehabt mit den Pharisäern? Warum geht er die so direkt an? Warum stellt er die in aller Öffentlichkeit bloß und sagt ihnen auf den Kopf, was sie sind und was ihre Motive für ihr Verhalten sind? Warum geht Jesus nicht mit den Pharisäern in irgendein Seelsorgekämmerchen und sagt, du lieber Pharisäer, da ist Umkehr für dich, wenn du Buße tust? Warum macht Jesus das nicht? Er ist doch der Erlöser, er könnte das doch machen. Wenn doch einer Glauben für andere Leute hat, dann doch Jesus, Amen. Das ist es, der ist es doch. Warum macht das nicht? So vom Neuen Testament mal reflektieren. An der Stelle übertragen wir Grundüberzeugungen des Evangeliums auch auf Machtstrukturen und Jesus macht es nicht. Glauben Sie nicht, dass er sich verändern wird, sagt Mekele. Weigern Sie sich, seine Pseudo-Vergebung zu akzeptieren für Dinge, die Sie nicht verschuldet haben. Wenn Sie sich ihm nicht widersetzen können, fliehen Sie vor ihm. Vergleicht diese Ratschläge mit Jesu Umgang mit den Pharisäern. Warum haben es Machtmenschen in christlichen Gemeinden so leicht? Weil wir diese Werte haben. Weil wir jedem zunächst das Gute unterstellen. Weil wir in Liebe miteinander umgehen wollen. Weil wir respektabel miteinander umgehen wollen. Und das ist die Landebahn, auf der Machtmenschen in christlichen Gemeinden besonders gut landen können. Jesus stellt sie öffentlich bloß. Mein Rat, wenn ihr mit Machtleuten zu tun habt, findet raus, ob es noch mehr Leute in dem Umfeld gibt, die unter diesem Syndrom leiden. Der Machtmensch wird immer versuchen, den Kontakt zwischen den Leuten zu cutten, immer abzuschneiden, wird immer versuchen, dass die nicht miteinander ins Gespräch kommen. So bleibt jeder für sich in seiner Wahrnehmung und denkt, du bist ungeistlich, du nimmst es nicht richtig wahr. Und weil so ein Christ ja doch von seinem ganzen Wesen, wie er geprägt wird vom Evangelium her, selbstkritisch ist, bleibt er in der selbstkritischen Reflexion. In dem Moment, wo er mehr trifft und miteinander sich eine Gruppe findet, die miteinander diesen Missbrauch erlebt hat und teilt, in dem Moment ist das Anfang vom Ende gekommen. Und wenn diese Wahrnehmung sich bestätigt, das nicht nur deine persönliche Empfindung ist, sondern es viele in dem Umfeld gibt, die unter diesem Machtmissbrauch leiden, dann muss die offene Konfrontation kommen. Jesus Christus konfrontiert offen. Die verschiedenen Autoren der Machtbücher sagen, lass dich auf kein persönliches Gespräch ein. Lass dich nicht drauf ein, im Privaten irgendwelche Dinge zu machen. Konfrontier ihn öffentlich. Stell das öffentlich bloß. Konfrontiere ihn klar, konfrontiere ihn hart. Warum? Weil es die einzige Möglichkeit ist, Machtmenschen zur Besinnung zu bringen, wenn er mit vollem Tempo gegen die Wand fährt. Vorher wacht er nicht auf, er ist verblendet. Er weiß gar nicht, wovon du redest. Manche haben gedacht, nachdem sie so ein Machtbuch gelesen haben, das gebe ich jetzt dem Typen, vielleicht merkt er's. Fakt ist, ein Machtmensch liest dieses Buch und sagt, wunderbar geschrieben, klasse Buch, endlich haben wir mal eine klare Handhabe. Wenn wir den nächsten treffen, dann wissen wir, wie wir mit umgehen können. Er nimmt es nicht wahr, er ist verblendet. Jesus Christus lässt sich von der Verblendung nicht täuschen, er vertraut sich ihnen nicht an. Er geht nicht den Weg der persönlichen Korrektur, sondern er konfrontiert öffentlich. Machtmenschen können nur durch öffentliche Konfrontation ausgehebelt werden, wenn du nicht die Persönlichkeit und Stärke dazu hast. Und sich nicht eine Gruppe findet, die miteinander das genauso wahrnimmt und die in der Reflexion mit anderen geistlichen Leitern von außen, die vertrauenswürdig sind. Leiter, Persönlichkeiten unseres Bundes, mit denen man so Dinge reflektieren kann. Dass es nicht so eine Self-Made-Cowboy-Show wird, wo so ein paar Leute ihre Winchester auspacken und dann auf irgendwelche Leute ballern, die ihnen nicht passen. Das ist ein Machtmensch. Der Kraus hat gesagt, auf die kann man schießen. Das ist ein Freiwild. Er sagt der Kraus nicht. Man findet sich, man nimmt miteinander wahr. Dann holt man sich Hilfe von außen. Ist unsere Wahrnehmung richtig? Man reflektiert es. Und ich sage euch, wenn Leute unter Machtmenschen leiden, das sind keine Cowboys, keine Revolverhelden. Das sind Leute, die sind ganz tief betroffen. Die leiden. Und die suchen einen Weg raus aus dieser Situation. Das sind nicht die harten Typen. Und diese Leute muss man unterstützen. Und Machtmenschen muss man mit voller Wucht gegen die Wand fahren lassen, sagen die Autoren, weil es die einzige Möglichkeit ist. In dem Fall, den ich sehr intensiv mit, wie gesagt, vielen Leuten reflektiert habe, in dem Fall konnte man den Machtmenschen nicht zur Stange bringen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat eine Gemeinde mit knapp 80 Leuten auf 7 Leute runtergefahren. Alle sind mit der Zeit gegangen. Sein engster Kern ist noch geblieben. Eine einst blühende Gemeinde, die Gott einst gebraucht hat, ist durch diese Person zerstört worden. Menschen sind weggegangen von dieser Gemeinde und gehen besuchen heute keine Gemeinde mehr. Leute, wir reden hier nicht über Sachen, die man theologisch so oder so sehen kann. Wir reden hier über Sachen, wo die Ewigkeit von Menschen entschieden wird. Hier geht es um mehr. Der Machtgebrauch, den die Bibel deutlich macht, kann zu einem Machtmissbrauch werden. Ich möchte das Ganze abschließen und einen Ausblick in die Zukunft geben. Weil unsere Gesellschaft, die familiären Grundstrukturen unserer Gesellschaft immer mehr zerbrechen, werden immer mehr Menschen unserer Gesellschaft groß mit erheblichen Defiziten im Bereich des Selbstwerts und werden durch die starke Vernachlässigung immer anfechtbarer für narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, wir werden es immer mehr mit Machtmenschen zu tun bekommen. Gemeinde ist die ideale Landebahn für solche Leute, weil in unseren Gemeinden wird so viel beklatscht, was nirgendwo beklatscht werden würde. In unseren Gemeinden wird so viel ermutigt, wo andere sagen würden, lass es. Wir haben da so eine ganz eigenartige Struktur. Und es ist das ideale Spielfeld für so Persönlichkeiten. Machtmenschen sind Leute, die engagieren sich, die hängen sich mit ihrem Leben rein. Die machen eine steile Karriere in unseren Gruppen. Der Unterschied ist nicht äußerlich erkennbar. Es ist nicht, was er sagt. Es ist nicht mal, wie er sich genau einbringt. Der Unterschied liegt im Herzen, im Motiv. Er verwendet die Macht ichhaft, denn sachbezogen. Es geht am Ende um ihn. Du findest es raus, wenn er gedemütigt wird. Am Tag der Demütigung wird offenbar, was sein Motiv ist. Und wenn ihr Machtmenschen in eurem Umfeld habt, betet um eine Demütigung, klärt, ob es zur Konfrontation kommen kann und konfrontiert. Godly Leader, gottehrende Leiter, werden der ernsthaften Anfrage von engagierten Mitarbeitern immer ein offenes Herz geben, werden immer zuhören, werden sich den Fragen immer stellen. Es wird immer ein konstruktiver Prozess möglich sein. Leute, die per se sagen, ich bin nicht angreifbar, ich habe alles richtig gemacht, ihr habt es generell falsch gemacht. Wer keinen Blick für eigene Schuldanteile hat, egal in welcher Leiterschaftsposition er steht, der täuscht sich immer, der betrügt sich immer. Die Literatur, vor allen Dingen, sie kommen auf leisen Sohlen und die Machtfalle, sind wunderbare diagnostische Hilfen, rauszufinden, was los ist. Und sie geben sehr seriöse Hilfestellungen. Ich empfehle euch diese beiden Titel sehr. Machtmissbrauch kommt immer mehr auf uns zu. Möchte uns einladen, dass wir uns vom Machtmissbrauch nicht täuschen lassen und dass wir unsere Macht, die Christus uns übertragen hat, die Vollmacht, dass wir die an uns herannehmen und dass wir diese Vollmacht und diese Macht in Gemeinde gesund ausleben. Gesunder Machtgebrauch ist schließlich die beste Sicherheit vor Machtmissbrauch. Ich möchte euch danken für eure Aufmerksamkeit.